Podcast Post. Post aus Korea. Der Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea. Annyeonghaseyo und herzlich willkommen zum Podcast Post aus Korea, des Netzwerks Junge Generation Deutschland und Korea. In unserer letzten regulären Folge haben wir ja über das Lehren in Korea und die Arbeit als Lehrkraft gesprochen. Dabei haben wir uns aber primär auf die Hakwons konzentriert, also diese spezialisierten Nachhilfe- bzw. Zusatzschulen, die man nach dem normalen Unterricht besucht, und auch primär auf das Englischunterrichten konzentriert. Das Problem dabei für uns Deutsche ist allerdings, dass wir das gar nicht mit dem E2, also dem Teaching-Visum, machen können. Also es ist gar nicht möglich für uns. Das liegt daran, weil das Englischunterrichten in Korea nur für BürgerInnen aus bestimmten Staaten wie Kanada, den USA, Südafrika und so weiter vorgesehen ist. Deshalb haben wir uns gedacht, machen wir noch eine zweite Folge zu dem Thema. Und zwar arbeiten als DeutschlehrerInnen in Korea. Ja, und wer sind eigentlich wir? Heute an meiner Seite ist Sabrina.
Hallo, ja, ich bin Sabrina. Ich habe Friedensforschung studiert und beruflich arbeite ich im Bereich Nachhaltigkeit. Aber ich habe auch einmal ein Auslandssemester in Seoul verbracht und einige Reisen nach Korea gemacht. Und so gehört Korea einfach zu meinem Leben dazu.
Und ich bin Alisa. Ich bin Koreanistin der Ruhr-Universität Bochum und die K-Pop-Expertin des Netzwerks. Außerdem bin ich letztes Jahr nach Südkorea gezogen und lebe seitdem in Seoul.
Und dadurch haben wir dich quasi vor Ort in Seoul, in Korea, und du hast viele verschiedene Einblicke in das Leben. Du hast in unserer letzten regulären Folge, wie du schon gesagt hast, das ist übrigens Folge 27, für die, die noch mal reinhören möchten, bereits deine Kollegin Sarah als English Teacher interviewt und mit ihr ein Gespräch geführt. Und heute bin ich sehr gespannt, denn du hast dich mit einem Deutschlehrer unterhalten.
Genau, und um erstmal richtig ins Thema einsteigen zu können, begrüße ich erstmal die Janan, die uns noch ein paar Vokabeln zum Thema Deutschlernen in Korea mitgebracht hat.
Hallo Janan.
Hallo.
Ich muss mal ganz kurz sagen, ich fühle mich immer wie bei dem Barbie-Film. So, hi Barbie.
Hi Barbie.
Heute haben wir das Thema Deutschlehrer bzw. Deutschlehren, und dazu hätte ich gerne ein paar Koreanisch-Vokabeln von dir für unser Segment Koreanisch lernen mit Janan. Hast du da was vorbereitet?
Klar, immer. Also mit Deutsch lernen haben und Deutschlehrer, dann kann ich als erstes zeigen oder sagen, was Deutsch bedeutet, und zwar ist das Togido. Togil bedeutet Deutschland, und wenn man das O dran macht, ich glaube, das haben wir schon mal gelernt, bedeutet das Sprache. Also ist Togido Deutsch. Und wenn man Deutschlehrer ist, dann ist man ein Togido Sonsaengnim. Und Sonsaengnim ist Lehrer. Und dabei ist es wichtig bei Sonsaengnim, dass das Nim die Höflichkeit ausdrückt. Aber wenn man über sich selbst spricht, kann man auch Sonsaengnim zu einem sagen. Und wo lernt man oder lehrt man Deutsch? In einer Waegugo-Hakyo. Waegugo heißt ausländische Sprache. Wae bedeutet außerhalb. Guk heißt Land und O ist wieder Sprache. Zusammen ist es Waegugo und heißt eine ausländische Sprache. Also alle Sprachen, die nicht koreanisch sind meistens. Hakyo heißt Schule. Und zusammen ist es Waegugo Hakyo, eine Schule, in der man ausländische Sprachen lernt.
Und das sind normale Schulen oder sind das besondere Schulen?
Meistens sind das besondere Schulen, wo die SchülerInnen im Nachmittag hingehen. Oder es sind Schulen, die wirklich auf Sprachen spezialisiert sind. Das muss man immer ein wenig vom Kontext dann abhängig machen, von der Schule, wenn man sie wirklich sieht da draußen. Man kann sich das so vorstellen wie Gymnasien, die so einen speziellen Schwerpunkt haben. Es gibt zum Beispiel Gymnasien in Deutschland mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, aber es gibt auch Gymnasien, wo vielleicht ein Musik- oder Sprachenschwerpunkt ist. Und sowas Ähnliches ist eben auch eine Waegugo Hakyo, also eine Schule, wo der Schwerpunkt auf ausländischen Sprachen liegt. Jetzt haben wir fast alle Vokabeln gelernt, die wir für unseren Satz von heute brauchen. Und zwar wird der Satz lauten: Ich arbeite als Lehrer in einer Fremdsprachenschule. 저는 선생님으로 외국어 학교에서 일해요. Ihr habt wahrscheinlich das Verb 일해요 gehört und wisst noch nicht, was es heißt, oder? Und zwar heißt es arbeiten. 일 heißt arbeiten oder die Arbeit. Und 하다 wird da dran gesetzt und macht aus dem Arbeiten ein Verb. Und dann haben wir auch schon gelernt, sobald ein Jo daran kommt, wird es höflich. Also Il Haeyo. Jetzt nochmal der ganze Satz. 저는 선생님으로 외국어 학교에서 일해요. 저는 선생님으로 외국어 학교에서 일해요. 저는 ich 선생님으로 als Lehrer으로 als Marker für als 외국어 학교에서 in der Fremdsprachenschule, hier ist 에서 der Marker für in einem Ort sein oder an einem Ort sein, das ist im Deutschen auswechselbar. 일해요, arbeiten. 저는 선생님으로 외국어 학교에서 일해요. Ich arbeite als Lehrer in einer Fremdsprachenschule.
Alles klar, dann wissen wir das jetzt. Dankeschön, Janan.
Bitteschön.
Dann hören wir dich in einer späteren Folge nochmal.
Genau.
Und bis dann. Wieder zurück zu Sabrina.
Ja, vielen Dank, Janan, auch von mir. Ich habe wieder einiges mitnehmen können. Aber Alisa, jetzt noch mal kurz zu unserem heutigen Thema. Du hast ja etwas vorbereitet, beziehungsweise wen hast du denn eigentlich interviewt?
Ich habe mich mit Jan Ristock getroffen und ihn ein paar Fragen zum Thema Deutschlernen in Korea gestellt. Denn Jan ist schon seit vielen Jahren Deutschlehrer hier in Seoul und hat auch bereits an mehreren Schulen unterrichtet. Da dachte ich mir, wer ist denn besser geeignet als ein erfahrener Lehrer, um uns in dieses Thema einzuführen?
Ja, cool, dann freue ich mich schon sehr drauf, was Jan so aus erster Hand als Deutschlehrer in Korea berichten kann. Hören wir doch mal rein.
Genau, und ich bin hier gerade mit Jan Ristock, deshalb sage ich einfach mal Hallo Jan.
Hallo, Ristock. Ristock, oh sorry. Würde ich es aussprechen, keine Ahnung. Ich kenne niemanden sonst, der den Namen hat, aber wir sagen alle Ristock.
Genau, kannst du dich einmal kurz vorstellen, deinen Namen, dein Alter und so, also was du machst, wer du bist, so.
Das ist direkt eine schwierige Frage zu Beginn. Wer bin ich? Nein, also mein Name ist Jan Ristock und ich bin 33 Jahre alt und zurzeit als Lehrer hier in Korea an zwei, streng genommen sogar an drei Schulen tätig und auch am Goethe-Institut. Bei den Schulen handelt es sich um WEGOs, also sogenannte Fremdsprachen-Oberschulen, quasi eine Gymnasium, kann man sagen, in Deutschland, wo die koreanischen Studentinnen oder Schülerinnen und Schüler auch, Fremdsprachen wie zum Beispiel Deutsch lernen können. Genau, dort arbeite ich und zurzeit mache ich vor allem konversationsfokussierten Unterricht. Früher habe ich mich ein bisschen mehr auf Grammatik konzentriert, aber aktuell ist es sehr, sehr stark auf Konversation und Interaktion ausgelegt. Ich habe früher aber auch prüfungsvorbereitende Kurse für zum Beispiel TESTAF oder TELC und auch andere Kurse, zum Beispiel Flüchtlingskurse im Bereich A1 oder auch weiterführende Kurse im Bereich C1 unterrichtet.
Okay, das ist schon mal sehr gut. Wir gehen einmal noch ein paar Schritte zurück. Und zwar, wie bist du eigentlich darauf gekommen, Deutsch zu unterrichten?
Streng genommen, also muss ich ein bisschen zurückgehen. Ich war 2014 das erste Mal hier in Korea. Und da habe ich, nachdem das Austauschsemester beendet war, das Gefühl gehabt, ich habe noch ein bisschen Zeit, über 2 Monate. Ich würde gern ein bisschen arbeiten und Geld verdienen, denn Korea ist gar nicht so günstig. Und nach kurzem Überlegen habe ich damals gedacht, oder ich glaube, ich habe den Tipp bekommen von einer Freundin hier in Korea, versuch dich doch als Lehrer. Hier gibt es ganz viele Koreaner, Studenten oder Schüler, die Deutsch lernen möchten und die das gerne 1:1 mit einer deutschen Lehrkraft machen würden. Und es sei dabei auch gar nicht so wichtig, ob du jetzt voll zertifiziert und qualifiziert bist, solange du Muttersprachler bist und mehr oder weniger eine Idee der deutschen Sprache hast. Und als Linguistikstudent zu der Zeit war ich sehr, sehr sprachinteressiert und habe dann gedacht, okay, einfach mal ausprobieren. Das klingt nach etwas, dem ich mich gerne stellen würde. Und dann habe ich hier angefangen, erstmal mit 2 Schülern separat Deutsch zu lernen. Und die erste Schülerin, die ich damals hatte, ist heute meine Frau. Ist also eine sehr, sehr lustige Verbindung. Aber vielleicht ist das auch insgeheim ein Grund gewesen, warum ich dabei geblieben bin.
Das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte. Du hast gerade schon über dein Studium geredet. Warum Korea? Wie bist du auf Korea gekommen? Beziehungsweise was hast du studiert? Können wir darauf einmal kommen?
Klar. Also ursprünglich habe ich Linguistik und japanische Linguistik, also Japanologie mit linguistischem Schwerpunkt studiert. Aber ich habe bereits 2007, meine ich, 7 oder 8, rein zufällig mal koreanische Musik gehört, dadurch die Sprache ein bisschen kennengelernt. Und im Jahr 2010, da erinnere ich mich noch sehr gut, da habe ich einen Film auf Originalsprache, also auf Koreanisch gesehen. Und bei diesem Film ist mir wirklich aufgefallen, dass mir die Sprache an sich vom Klang her zusagt, dass es einige interessante Elemente in der Sprache gibt, die ich gerne analysieren würde. Und da ich damals schon sehr großes Interesse an Japan und japanischer Kultur hatte, habe ich sehr schnell herausgefunden, dass beide Sprachen ja grammatisch viele Überschneidungen haben. Und da habe ich mir sehr früh gedacht, warum sollte ich nicht einfach beide lernen? Das macht doch wahrscheinlich Sinn. Dann bin ich an eine Universität gegangen, von der ich wusste, dass sie beides anbietet. Habe aber zunächst gesagt, mein Hauptfach soll Linguistik sein, mein erstes Fach. Und habe dann entschieden, dass ich zunächst Japanisch als wichtiger für mich empfinde. Das hat sich später geändert. Ich habe später entschieden, dass Linguistik an der Uni nicht so sehr mein Fall war. Es war sehr, sehr computerlinguistisch orientiert. Und dann habe ich gesagt, okay, warum nicht? Japanisch macht mir sehr viel Spaß. Warum nicht wechseln und Japanisch mit Koreanisch kombinieren? Zeitversetzt könnte mir das durchaus helfen, Koreanisch noch schneller zu lernen, weil ich eben dieses japanische Vorwissen mitbringen kann. Genau das habe ich gemacht. Und darüber bin ich dann schon in meinem zweiten Semester nach Korea als Austauschstudent gegangen. Das wurde mir alles andere als empfohlen. Davon wurde mir abgeraten, weil es eigentlich zu früh sei. Man sollte allerfrühestens nach dem zweiten Semester gehen. So wurde es auf jeden Fall kommuniziert in der Koreanistik. Ich habe mich aber damals durchgesetzt. Ich wollte, weil ich insgesamt schon im fünften Semester war, viertes oder fünftes, wollte unbedingt zu der Zeit schon rüber und habe mich damals aktiv gegen Japan entschieden. Dafür gab es Gründe. Ich wollte Korea sehr gerne kennenlernen, weil ich deutlich weniger über Korea wusste als über Japan. Und ich bereue die Entscheidung bis heute nicht. Ich habe in diesem ersten halben Jahr, es war nur ein Semester, sehr viele Facetten der Kultur kennengelernt, sehr viele interessante Leute und das Universitätsleben damals an der Sogang University. Und das ist im Grunde mein Hintergrund. Und eine weitere Sache, die ich eben vergessen hatte, die vielleicht noch erwähnenswert ist, waren die Flüchtlingskurse. Also in Deutschland gab es ja eine Phase, wo besonders viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren. Und Deutschland war zu dem Zeitpunkt damals nicht gut vorbereitet auf die Integration der Flüchtlinge. Und im Winter 2015/16 hat man händeringend nach Lehrkräften gesucht. Und damals habe ich in Deutschland neben dem Studium an der Uni gesagt, hey, ich könnte gleichzeitig noch arbeiten, habe mich damals beworben bei einer Firma, wurde auch genommen, obwohl ich keine richtige Zertifizierung, Qualifikation oder Lehrerfahrung hatte und habe dann in diesem Flüchtlingsunterricht damals die Leidenschaft für das Lehren von Deutsch nochmal so richtig entdeckt und dadurch bin ich dann wirklich dran geblieben.
Du hast jetzt gerade schon einmal über deine Uni geredet. Kannst du einmal sagen, welche Uni oder warst du an mehreren Unis und hast du sonst, also du hast den Bachelor gemacht, hast du danach noch was gemacht und hast du sonst noch etwas gemacht? Also am Anfang hattest du noch keine Zertifizierung, aber hast du das nachgeholt oder hast du das durch diese ganzen Erfahrungen ausgeglichen, die Zertifizierung?
Ja, es ist auch, glaube ich, eine interessante Frage zu beantworten, weil ich relativ bei null, kann man sagen, begonnen habe, arbeitstechnisch. Bei vielen oder in vielen Bereichen und bei vielen Jobs und Firmen braucht man ja immer Arbeitserfahrung, sollte man ja möglichst schon mitbringen. Und ich hatte wirklich Glück, über die Flüchtlingsunterrichte damals meinen nächsten Job zu bekommen. Aber ich beginne vielleicht erst ganz vorne. Die Uni war die Ruhr-Universität in Bochum. Es war auch die einzige Uni, an die ich gegangen bin. Ich habe meinen Bachelor durch diesen späten Fachwechsel nach dem dritten Semester ein bisschen in die Länge gezogen, kann man sagen. Fast 6 Jahre eigentlich im Bachelor studiert. War damals auch sicherlich nicht der schnellste und effektivste Student. Also ich hätte es vielleicht alles schneller schaffen können. Bin danach direkt in den Master gegangen und habe den Master quasi in der Regelstudienzeit durchgebrochen. Den Master in Koreanistik. Ich habe den Bachelor also in japanischer Linguistik und in Koreanistik abgeschlossen und dann im Master mich für den Einfachmaster Koreanistik entschieden, wobei ich im Optionalbereich 20 Credits auch in der Japanologie damals abgelegt habe. Und auch in meiner Masterarbeit habe ich den Vorteil, japanische Texte lesen zu können, mit eingebracht. Das hat sich damals bei meinem Thema auf jeden Fall als großer Vorteil erwiesen. Ich habe quasi dann in der Masterarbeit nochmal ein bisschen japanische Geschichte und Linguistik auch mit reingebracht. Ja, und ich habe damals nach den Flüchtlingskursen bei einem Startup-Unternehmen das Glück gehabt, quasi händeringend auch, oder es ist mir quasi zugefallen. Es wurde eine Lehrkraft gesucht, die halt damals willens war, für ein etwas niedrigeres Gehalt bei einer ganz neuen Firma dieses Startup-Projekt mitzutragen. Es ging dabei speziell um eine Menge chinesischer, aber auch einige anderer Schüler aus anderen Ländern, die hier nach Deutschland kommen wollten, um zu studieren und dafür bestimmte Test-DAF oder TELC-Teste absolvieren mussten, um zur Hochschule zugelassen zu werden. Und die Chefin damals war Chinesin, gebürtige, und hatte die Kontakte zu den ganzen chinesischen Schülern oder angehenden Studenten. Und dadurch hat sich dieses Startup-Unternehmen sehr, sehr schnell entwickelt. Aber ich war damals der allererste Lehrer und bedanke mich auch heute noch nachträglich für das Vertrauen. Also ich hatte ein Bewerbungsgespräch, durfte dort ein bisschen simulieren und sie haben gesagt, ja, das sieht gut aus, können wir machen. Und damals habe ich am Anfang die Kurse tatsächlich komplett geleitet. Drei Kurse waren das parallel und später kamen dann mehr Lehrkräfte dazu. Am Ende waren es 5 oder 6, als ich ausgestiegen bin. Und das war großartig, weil ich über 600 Unterrichtseinheiten an Erfahrungen sammeln durfte in verschiedenen Leveln, inklusive der prüfungsvorbereitenden Kurse. Und das hat mich wirklich gewappnet für die Zukunft und mir diese Lehrerfahrung gegeben, die manchen Leuten auch mehr wert sind als jede Qualifikation. Das wurde mir mal wortwörtlich so gesagt. Und ich denke schon, das, auch wenn es nur ein kleines Startup-Unternehmen damals war, das hat mir sehr, sehr viel gegeben.
Ich musste gerade einmal lachen, weil du zweimal hier gesagt hast, einmal hier in Korea und einmal hier in Deutschland.
Das ist mir aufgefallen, gerade sind wir in Korea.
Ja, genau, aber du hast, beziehungsweise du machst jetzt gerade noch eine weitere Qualifikation am Goethe-Institut hier in Korea.
Ja, das stimmt. Ich mache jetzt das grüne Diplom. Das wollte ich 2018 eigentlich schon beginnen. Damals hat es noch nicht ganz funktioniert, weil ich auch noch in Deutschland stationiert war im Master. Und das grüne Diplom, ja, kann man ja quasi sagen, ist so ein bisschen der Doktor im DAF-Bereich oder der Master im DAF-Bereich. Es dauert volle 2 Jahre, eher länger, wenn man es nicht quasi alles, ja, zeittechnisch aneinander rein kann, ganz geschickt. Und ich bin jetzt seit über einem Jahr dabei und habe trotz aller Erfahrungen, die ich vorher hatte, nochmal sehr, sehr viel dazugelernt bis hierhin, sehr viele neue Methodiken, sehr viel Theorie, Curricula, also zum Beispiel der europäische gemeinsame Referenzrahmen, aber auch ganz, ganz viele Sozial- und Arbeitsformen und auch weshalb man bestimmte Arbeitsformen anwenden sollte, was sind genau die Vorteile. Und da ich selbst aus meinen eigenen Erfahrungen schon einen Lehrstil mitgebracht habe, war es für mich auch gar nicht einfach. Ich musste wirklich mich komplett umorientieren am Goethe-Institut. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr wenig mit Lehrbüchern gearbeitet, habe sehr, sehr viel mein eigenes Lehrmaterial produziert und musste mich dann auch so ein bisschen anpassen, hier mit Lehrbüchern zu arbeiten. Sehr, sehr viel Kommunikation mit anderen Lehrkräften auch. Das Anfertigen von Lehrskizzen, das Zeitmanagement stand sehr weit im Fokus. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel dazugelernt, was mich als Lehrkraft sicherlich enorm bereichert hat und versuche auch Teile davon in meinen Unterricht an den koreanischen Schulen hier einzubringen und denke auch, dass das der ganzen Sache sehr, sehr gut tut. Ich kann mir vorstellen, dass ich vorher ein bisschen zu viel frontal unterrichtet habe, ein bisschen zu sehr auf die Grammatik geachtet habe und jetzt sind diese kommunikativen Aspekte viel mehr im Zentrum.
Was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften oder Skills, die man braucht, um ja zu unterrichten, aber primär halt auch Sprachen zu unterrichten, Deutsch zu unterrichten? Kann das einfach jeder, der Deutsch kann, oder würdest du sagen, es braucht dafür bestimmte Skills?
Es ist, streng genommen ist das meine absolute Lieblingsfrage. über so etwas unterhalte ich mich sehr gerne auch mit anderen Lehrkräften, weil ich mich auch dafür interessiere, wie andere darüber denken. Ich habe schon ja so meine Meinung. Und die ist schon eher so, dass nicht gerade jeder für das, ich sag mal, für den Lehrjob geeignet zu sein scheint. Ich sage erstmal scheint, weil ich ja nicht alle Leute perfekt kenne. Ich denke schon, dass viele das Potenzial haben, aber ich denke, dass es sehr, sehr viele Skills gibt, und zwar auch Soft Skills, die man mitbringen sollte oder zumindest ausbilden sollte, wo man zumindest auch bereit sein sollte, sie zu lernen, wenn man diesen Job ernsthaft und mit Leidenschaft nachgeht. Ich zähle einfach mal ein paar auf und sage ein paar Sätze dazu. Also ganz, ganz wichtig finde ich Empathie. Jederzeit in der Lage zu sein, sich in die Köpfe der Lernenden hineinzuversetzen, die Problematik teilweise zu verstehen, die vielleicht Lernende erfahren, ihre Gedanken, ihre Emotionen so ein bisschen nachvollziehen zu können und dadurch dann auch die Kommunikation zu verbessern. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Auch der Wille dazu, also dass man die Schüler nicht nur als Schüler, sondern auch als Menschen wahrnimmt in den richtigen Stellen und dass man die Kommunikation auch mal hinterfragt und vielleicht verbessert aktiv. Und ja, jeder ist anders. Jeder Lernende ist auch anders. Es gibt natürlich Muster, aber Empathie kann absolut nur helfen. Dann Antizipation hilft sehr, sehr stark. Gerade hier in Korea merke ich das. Je mehr ich antizipieren kann, was von Seiten der Schülern kommt oder manchmal sogar von Seiten der Kollegen, desto schneller kann ich halt auch reagieren und auch professionell reagieren. Und das macht auch einen guten Eindruck, wenn man nicht dann eine längere Zeit irgendwo im luftleeren Raum steht und nicht weiß, was man tun soll. Und ich denke auch diesbezüglich, je mehr Erfahrung man macht, desto besser kann man antizipieren. Das geht sehr, sehr stark über Erfahrung. Dann Anpassungsfähigkeit ist hier in Korea enorm wichtig. Also das ist ein Punkt, der eigentlich später kommen sollte, aber hier in Korea habe ich gemerkt, Anpassung ist super wichtig, weil hier gefühlt alles anders ist als in Deutschland. Das fängt mit dem Bildungssystem an, das fängt mit der Kommunikation mit Kollegen oder mit zum Beispiel den Oberen, nenne ich es mal, an. Es fängt aber auch, oder es geht auch bei der Kommunikation mit den Schülern weiter. Und bei den Prüfungen, jede Schule hat zum Beispiel ihr eigenes Prüfungssystem. Man muss sich am laufenden Band anpassen und man kriegt auch nicht immer sofort alle Informationen, die man braucht. Man muss in der Lage sein, Informationen dann auch schnell implementieren zu können, wenn sie spät kommen. Die Erfahrung habe ich gemacht und dazu kommt natürlich dann die Kommunikationsfähigkeit auch. Dann Entscheidungsfähigkeit ist sehr wichtig. Man muss in der Lage sein und auch sich wohl dabei fühlen, den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, weil man hier deutlich weniger, wenn man nicht gerade am Goethe-Institut arbeitet, hat man deutlich eher seinen eigenen Bereich wirklich und muss sehr viele Entscheidungen selbst treffen. Man leitet die Unterrichte meistens alleine. Es gibt zwar noch koreanische Lehrkräfte, aber die Kommunikation mit den Lehrkräften beschränkt sich meistens auf das Organisatorische und geht gar nicht so sehr ins Inhaltliche. Das heißt, man muss selbst auch Verantwortung übernehmen können für das, was man macht. Dann, Erklärfähigkeit, ganz klar. Gerade hier in Korea oder generell in Ostasien ist es ein bisschen wichtiger im Vergleich, dass man Grammatik erklären kann. Es gibt immer wieder Schüler, die wollen alles ganz genau erklärt haben. Die fragen dann manchmal auch Fragen, die ein bisschen tiefer in die Grammatik reingehen. Manchmal so tief, dass man nicht antworten sollte, aber dafür muss man dann auch so das Gefühl entwickeln. Auf jeden Fall sollte man gewisse Fähigkeiten haben, eine Grammatik auch erklären zu können, wenn es denn sein muss. Zuverlässigkeit ist logisch, also ein Lehrer muss zuverlässig sein. Dann das Erkennen und das Nutzen von der Kursdynamik, finde ich, ist auch unterschätzt. Jeder Kurs ist anders. Manche Kurse haben zum Beispiel eine sehr starke Dynamik, manchmal auch in eine falsche Richtung. Manche Kurse haben überhaupt keine Dynamik. Bei manchen Kursen sind bestimmte individuelle Schüler oder Lernende dafür zuständig, diese Dynamik zu schaffen. Und man muss quasi den Kurs lesen lernen. Dann kann man sich diese Dynamik zunutze machen, im besten Falle, und den Kurs viel besser anleiten. Und deshalb ist jeder Kurs auch wieder spannend. Auch wenn man vielleicht sich thematisch wiederholt und vielleicht das gleiche Material wiederverwendet, was ich jetzt persönlich selten mache, aber was man theoretisch machen kann, ist doch jeder Kurs anders. Und das ist auch das Spannende, weil jeder Schüler quasi ein Individuum ist oder jede Schülerin. Und mir persönlich macht das sehr großen Spaß, aber es gibt auch immer wieder Herausforderungen. Noch ein Punkt ist Vielseitigkeit, also methodisch. Das geht auch in Richtung wie beim Erklären einfach, je mehr Methoden man hat, je mehr man lehren kann, je mehr man schon weiß, desto besseren Unterricht kann man machen. Ich halte es mal so allgemein. Dann noch stetige Weiterentwicklung. Also als Lehrkraft sollte man nie denken, ja, ich bin jetzt perfekt, es ist vorbei, ich mache jetzt einfach nur noch mein Ding jedes Jahr, ich spule quasi meinen Stoff ab und das war's. Ich sehe jedes Jahr als Jahr voller Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln an und das empfehle ich jeder anderen Lehrkraft auch. Und ich komme mal zum Schluss, letzter Punkt, Geduld. Ja, bring Geduld mit, manchmal brauchst du sie einfach. Manchmal klappt es nicht so, wie man will. Manchmal klappt es wunderbar und an anderen Tagen sind plötzlich alle Schüler müde und man muss einfach manchmal warten. Und ja, nimm die Dinge nicht zu sehr persönlich. Das ist auch vielleicht noch so ein Tipp. So, jetzt habe ich schon ganz schön viel aufgezählt.
Ja, du hattest gerade schon einmal über Erklären geredet und deshalb mal eine sehr wichtige Frage. Du unterrichtest zwar Deutsch, aber sprichst du die ganze Zeit nur auf Deutsch? Und also welche Altersgruppe, ich glaube, das kommt noch dazu, welche Altersgruppe und welches Niveau unterrichtest du? Und sprichst du die ganze Zeit Deutsch oder verwendest du auch andere Sprachen? Und wenn ja, was sind die Sprachen? Also viele Leute denken ja zum Beispiel auch in Korea an Englisch, wenn sie unterrichten. Und muss man dafür auch Koreanisch können? Muss man noch eine andere Sprache können? Oder reicht Koreanisch, Englisch, Deutsch? Und wie weit muss man halt die Sprachen auch können, um das vernünftig erklären zu können oder unterrichten zu können?
Ja, das ist auch eine gute Frage auf jeden Fall. Und ich würde sagen, es hängt sehr stark von der Institution ab. Und das ist ein Punkt, den sollte man ganz direkt erfragen bei der Bezugsperson, die man dort hat. Ich kann sagen, an der ersten Schule, wo ich unterrichtet hatte, habe ich sehr viel auf Englisch unterrichtet. Und es wurde auch so kommuniziert, dass die Eltern der Schüler und Schülerinnen das wollten, dass gesagt wurde, das ist eine Fremdsprachenoberschule. Die Schüler sollten in der Lage sein, Englisch gut zu verstehen. Ist auch meistens der Fall. Aber an der zweiten Schule, wo ich war, war es zum Beispiel anders. Da wurde gesagt, möglichst Deutsch einsprachig unterrichten und wenn nicht Deutsch, dann lieber Koreanisch. In dem Fall war es natürlich sehr von Vorteil, dass ich Koreanisch sprechen konnte. Das Sprechen von Koreanisch ist nie eine, also ich würde sagen, mit einer Ausnahme, wo ich mal eine Akademie oder mich bei einer Akademie fast beworben hätte, wo stand, dass man auf jeden Fall alles auf Koreanisch machen muss und deshalb Koreanisch sehr, sehr flüssig sprechen können sollte. Ist es normalerweise keine offizielle Kondition, keine Bedingung, Koreanisch zu sprechen. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist ein Riesenvorteil. Ich sitze immer wieder in Büros, wo die Vorgesetzten oder die Kollegen kaum bis gar nicht Englisch sprechen. Und wenn du mit denen auf Koreanisch kommunizieren kannst, dann ist das für alle viel besser. Ansonsten kann man theoretisch, wenn man einen Partner hat, vielleicht der Koreaner ist oder Koreanerin, kann man direkte Kommunikation über das Organisatorische über den Partner laufen lassen. Aber das ist nichts, was man machen möchte. Man will das selber direkt gerne machen. Und deshalb empfehle ich, Koreanisch zu sprechen. Im Unterricht ist es schwierig. Ich habe zwar jetzt die Erfahrung gemacht, dass es mit Englisch funktionieren kann. Es ist aber auch so, dass Englisch eine weitere Fremdsprache ist und die Schüler dann natürlich gleichzeitig zwei Fremdsprachen managen müssen. Und das ist für einige Schüler einfacher und für andere schwieriger. Ich habe dann zum Beispiel auch ein Jahr gesagt, okay, ich mache jetzt deutlich mehr Koreanisch. Im ersten Jahr. Ich spreche so gut es geht gar kein Englisch und erkläre die Grammatik auf Koreanisch. Hat auch funktioniert, aber reibungslos geht es nie. Also es wird immer hier und da ein paar Hindernisse geben und je mehr man sprachlich kann, desto besser kann man sich aus solchen Situationen professionell und souverän herausmanövrieren. Also ich sage immer, je besser man vorbereitet ist, desto besser wird es funktionieren. Aber letztendlich kann es vielleicht sogar funktionieren, wenn man es von Anfang an durchzieht, komplett einsprachigen Unterricht zu machen. Ich habe es mir bisher nicht zugetraut. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Schüler oder Schülerinnen dafür wirklich bereit seien. Aber mein Ziel ist es, von den 15- bis 17-Jährigen, um die Frage auch zu beantworten, in die Erwachsenenbildung zurück an die Uni zu gehen. Und an der Uni startet man zwar auch von null im Germanistik oder in der deutschen Sprache generell, aber der Fortschritt sollte ein bisschen schneller sein, die Schüler schon ein bisschen geübter darin, Fremdsprachen zu lernen. Deshalb denke ich, dass man dort viel eher einsprachig unterrichten können sollte. Das ist aber erstmal nur meine Vermutung und meine Hoffnung. Komplett versucht habe ich es noch nicht. Am Goethe-Institut wird einsprachig unterrichtet, aber da sind auch, also normalerweise, wenn es kein Jugendkurs ist, sind es Erwachsene, die schon deutlich mehr Erfahrung im Bereich Fremdsprachen haben und die bezahlen dafür, diesen Kurs zu machen. Das heißt, sie haben eine ganz andere Motivation und lernen deutlich mehr Deutsch pro Woche. Das heißt, sie haben deutlich mehr, sie sind eingeübter. Ganz wichtige Information, denke ich.
Okay, also wenn ich dann jetzt gut Deutsch spreche und mein Studium absolviert habe, ich glaube, das ist Pflicht. Für wen kommt denn allgemein, würdest du sagen, wer ist so der Typus, der hier in Korea gesucht wird? Wer kann gut als Deutschlehrer in Frage kommen?
Da antworte ich ganz kurz und knapp. Leute, die Leidenschaft im Umgang mit Sprache oder im Lehren von Sprache ganz speziell und im Umgang mit jungen Leuten hat. Das ist das Allerwichtigste. Leidenschaft, meiner Meinung nach. Und am besten ist die Leidenschaft so tief verwurzelt, dass man sich nicht von Kleinigkeiten, und hier wird es viele Hindernisse geben, ich sag mal, aus der Leidenschaft rausbringen lässt. Man muss wirklich Bock haben darauf. Dann kann man geeignet sein. Wenn man jetzt all diese Skills nicht hat, die wir vorhin aufgezählt haben oder ich, dann könnte es auch schwierig werden. Aber Leidenschaft ist, glaube ich, ganz oben.
Wenn ich jetzt wirklich Bock habe, hier in Korea auf Deutschunterricht, was kann ich vorbereiten in Deutschland? Wie kann ich nach Korea kommen, um das zu schaffen? Also was sollte ich am besten jetzt anfangen zu machen? Du hattest erzählt, es gibt Möglichkeiten wie Praktika oder Minijobs, auch ohne Vorerfahrung. Aber was sind so deine Tipps für die Vorbereitung?
Also zuerst einmal eine gute Nachricht. Rein theoretisch hat man sogar vielleicht eine Chance, ganz unvorbereitet an einen Job zu kommen. Das hängt sehr stark von der Konkurrenzsituation ab. Vor einigen Jahren war die Konkurrenzsituation, glaube ich, noch krasser, sage ich jetzt mal. Währenddessen ich das Gefühl habe oder mir wird suggeriert in den letzten ein, zwei Jahren, dass deutlich händeringender um gute Lehrkräfte gesucht wird und daher auch weniger qualifizierte Lehrkräfte eher mal eine Chance bekommen. Sollte man sich aber nicht darauf verlassen, es gibt immer Möglichkeiten, sich gut vorzubereiten. Jedes Zertifikat, was irgendwas mit Lehrjobs oder vielleicht mit Arbeitserfahrung, mit Verantwortung zu tun hat oder mit Umgang mit jungen Leuten, kann helfen. Man sollte nicht mit Zertifikaten geizen und auch lieber spät beginnen, irgendwelche Sachen zu machen, als überhaupt nicht. Ich habe auch relativ spät begonnen, muss ich dazu sagen, und ich habe es nie bereut. Ein Master ist immer besser als ein Bachelor. Auch ein Master wird nie irgendwo gefordert, aber es ist immer besser, egal in welchem Studienfach. Vor allem aber, wenn man jetzt einen Master oder einen Bachelor im Lehramtbereich hat. Auch wenn das System hier komplett anders ist, kann es nicht schaden. Auf dem Papier sieht es erstmal gut aus. Am Ende werden die Kandidaten meistens auf dem Papier verglichen und es wird auch eine Bauchentscheidung getroffen. Meistens werden nur 2, 3, 4 vielleicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen und da macht man dann am besten einen guten professionellen Eindruck. Ja, ein bisschen Lockerheit, aber auch Ernsthaftigkeit, beides zusammen paaren und am besten sonst Koreanischkenntnisse. Und ich denke, da spreche ich schon das nächste Thema mit an. Visum. Die allerbesten Chancen hat man, wenn man ohne den Job bereits ein Visum hätte. Das ist in dem Fall wahrscheinlich maximal das F6-Visum über Hochzeit, über Heirat. Wenn man das nicht hat und einen Vollzeitjob möchte oder ein Visum über den Job bekommen möchte, dann geht es meistens um das E2-Visum. E2-Visum ist meistens an eine bestimmte Anzahl von Arbeitszeiten geknüpft. Das heißt, das wäre dann ein Vollzeitjob. Wenn man aber keinen Vollzeitjob bekommt, dann ist es definitiv schwieriger, ohne, ich sag mal, E6 oder F6-Visum einen langfristigen Job zu bekommen. Das ist fast, also es ist vielleicht möglich, aber es ist sehr, sehr schwierig. Man muss eine Möglichkeit finden, ein Visum zu bekommen. Ich kann aus Erfahrung sagen, seit ich nachträglich das F6-Visum bekommen habe, ist es noch viel einfacher geworden. Ich bin noch viel beliebter auf dem Jobmarkt geworden, sage ich jetzt einfach mal so. Meinen allerersten Job hier hatte ich, als ich noch gar kein Visum hatte. Und da hatte ich Glück, dass die Schule mir das Visum besorgen wollte. Es war allerdings sehr, sehr schwierig, weil ich das am Anfang gar nicht wusste. Das wurde nicht ganz klar formuliert. Ich bin mit dem Working Holiday Visum nach Korea gekommen, sollte dann das Visum auf ein E2-Visum ändern. Und das war unglaublich schwierig. Deshalb, je besser man sich da vorbereitet, visatechnisch. Und das heißt auch kein, ich sag mal, falsches Visum, was einem im Weg stehen könnte. Je besser man sich vorbereitet, desto besser. Bessere Chancen hat man hier an einen Job zu bekommen, an einen Job zu kommen. Aber möglich ist theoretisch alles. Ich sage immer, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Man muss mit vielen verschiedenen Leuten manchmal sprechen. Die Hälfte hat keine Ahnung, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das System steht vielem im Wege. Also es gibt auch Leute, die wollen dir helfen, aber können es nicht. Aufgeben kommt ganz zum Schluss. Das würde ich generell gerne sagen.
Das waren jetzt schon einige gute Tipps, aber hast du vielleicht noch ein paar konkretere Tipps jetzt speziell zum Bewerbungsprozess oder zur Bewerbung an sich?
Ja, ich denke schon. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich meine Unterlagen immer in meinem eigenen Stil überall hingeschickt habe. Und zwar sehr, sehr klassisch. Ich habe keinen sehr modern aufgemotzten Lebenslauf. Meistens braucht es auch kein Anschreiben. Die meisten wollen einfach nur dein Curriculum Vitae. Und wenn du es einfach, ich sag mal, alle wichtigsten Daten schwarz auf weiß, halbwegs leserlich untereinander hinschreibst und das, ich sag mal, einen guten Eindruck macht, dann hast du schon eine gute Chance. Also es kommt viel, viel weniger auf die Unterlagen an sich an, also auf das Aussehen der Unterlagen, als um den Inhalt und ich denke auch die Formulierung in der Mail. Ich denke schon, dass man sich sehr, sehr freundlich und professionell in der Mail zeigen sollte. Es ist sehr, sehr gut, wenn man schon in der Mail andeutet, man kann Koreanisch sprechen, man kann die Mail 2- oder 3-sprachig abschicken. Das habe ich öfter gemacht und ich glaube nicht, dass das falsch oder schlecht war. Und ansonsten immer eine gute Mischung aus Selbstbewusstsein und trotzdem Bescheidenheit. Also nicht zu arrogant, aber man darf sich auch nicht unter Wert verkaufen. Man darf ruhig, also man soll nicht lügen, aber man darf ruhig seine Fähigkeiten auch sehr schnell auf den Punkt bringen, damit die Schule weiß oder die andere Institution, was hat sie an dir oder was nicht. Aber was nicht, diese Frage sollte erst später kommen.
In Deutschland gibt es ja aktuell ein ganz großes Problem für Lehrkräfte, dass sie als sozusagen Saisonkräfte engagiert werden und dann immer über die Sommerferien entlassen werden. Wie lange geht denn hier ein Arbeitsvertrag? Also geht der wirklich ein Jahr oder drei Jahre oder so? Und wie ist das denn, wenn ich wenn ich keine Arbeit mehr habe, weil mein Vertrag ausgelaufen ist, muss ich dann direkt eine neue Schule oder kann ich dann vielleicht auch an der gleichen Schule meinen Vertrag verlängern oder läuft dann mein Visum aus, wenn ich die Schule wechsle oder weißt du da vielleicht zufällig was?
Ja, ist eine recht einfache Antwort. Ich denke, das ist für fast alle Institutionen gleich. Jeder Arbeitsvertrag läuft immer nur für ein Jahr, soweit ich das weiß. Aber die gute Nachricht, normalerweise möchte die Institution mit dir verlängern. Wenn du deinen Job halbwegs gut machst, möchte die Institution deshalb verlängern, weil es schwierig ist, eine neue Lehrkraft zu finden, weil eine neue Lehrkraft erstmal eingewiesen werden muss. Teilweise wirst du ja gar nicht eingewiesen, aber abgesehen davon ist es für die Institution immer beschwerlich, ja, neue Bewerbungen zu lesen, sich zu entscheiden, dann eventuell wieder das Risiko in Kauf zu nehmen, dass der Kandidat gelogen haben könnte, irgendwie schlecht sein könnte. Ist alles schon passiert, ne? Und deshalb normalerweise, und das ist mir bisher mit einer Ausnahme immer passiert, wird sehr früh signalisiert, oh, wir möchten auf jeden Fall mit dir weitermachen, können wir früh mit dir planen? Und dann ist es eher so, wenn du erstmal einen Job hast, dass du dann meistens eher in der Situation bist, dass du schauen kannst, oh, ist vielleicht irgendwo nochmal was Besseres, wo ich vielleicht springen könnte. Oder hast du vielleicht zwei Teilzeitjobs, so wie ich aktuell, wenn man das Goethe nicht mitzählt, die sich gut miteinander kombinieren lassen. Teilweise ist die Suche nach geeigneten Lehrkräften so schwierig, dass die Schulen oder die Institutionen den Lehrern entgegenkommen, sodass sie diese beiden Jobs dann wirklich auch kombinieren können, weil sie sich halt sonst nur für einen entscheiden können. Und die Schule möchte nicht Gefahr laufen, dass du ihnen absagst. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Aber in den letzten beiden Schulen wurde mir das sehr klar signalisiert. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Sehr, sehr offene Kommunikation und Gespräche gehabt. Und mir wurde alles so bereitet, dass ich wirklich diese zwei Jobs ohne Probleme, also parallel ausführen kann. Das heißt, eigentlich sollte man sich hier keine großen Sorgen machen. Wenn aber etwas Komisches passiert, und das kann auch sein, ich möchte tatsächlich ungern jetzt zu viele Beispiele geben, weil man sich erstmal nicht mit der Situation vorab beschäftigen sollte. Man sollte da unvoreingenommen, unbefangen reingehen und erstmal positive Energie bringen und auch selbst verspüren. Aber wenn etwas passiert, dann muss man natürlich frühzeitig auch überlegen, okay, mein Vertrag wird jetzt nicht verlängert. Was möchte ich machen? Möchte ich zurück in mein Heimatland oder möchte ich hierbleiben? Und wenn die Entscheidung auf ich möchte hierbleiben fällt, dann muss man halt schauen, ob man möglichst alsbald an einen neuen Job kommt oder nicht. Da muss man sich im Grunde wieder von vorne bewerben. Und je nachdem, wie die Visa-Situation ist, die Visumssituation, kann es schwieriger oder einfacher werden. Und ich hatte diese Situation einmal, damals hatte ich die Schule gewechselt und war auch nicht sehr zufrieden an meiner ersten Schule. Es war im Nachhinein ein sehr, sehr tolles Jahr, was mir quasi viele Türen geöffnet und den Weg bereitet hat. Aber als ich damals gewechselt bin, wusste ich am Anfang nicht, ob es so einfach weiter geradeaus geht oder nicht. Und ich habe es geschafft, viele neue Türen zu öffnen. Und trotz aller Demut und Dankbarkeit, denke ich, das hat auch viel damit zu tun, dass ich eben nicht aufgegeben habe.
Wo du gerade deine erste Schule ansprichst, können wir direkt nochmal darüber reden. Und zwar, als du das erste Mal mit dem Visum hier nach Korea gekommen bist und ihr hattet das dann alles geklärt, hattest du sonst irgendwelche Hilfe oder Unterstützung von der Schule bekommen, dass sie dir zum Beispiel mit dem Visum geholfen haben oder ob die dir ein Hotel besorgt haben oder eine Wohnung oder ob die Kaution für die Wohnung gestellt haben oder so etwas? Also haben die dir in irgendeiner Weise außerhalb von der Schule noch Unterstützung geboten?
Ja, Schulen, also andere Institutionen, da kann ich nicht so genau sagen. Natürlich wird es immer eher ungerne gemacht, aber bei Schulen kann man davon ausgehen, wenn es ein Vollzeitjob ist, dann wird dir dabei geholfen. Und zwar sowohl beim Visum als auch bei Wohnkosten. Manchmal sogar von Schulen, wo du nur einen Teilzeitjob hast, kannst du Housing Costs quasi auch teilweise erstattet bekommen. Die erste Schule hat mir angeboten, dass ich eine Wohnung über die Schule beziehe. Ich habe damals abgelehnt und habe dafür eine bestimmte Summe monatlich extra auf das Gehalt überwiesen bekommen. Das waren, glaube ich, 400.000 Won damals. Das reicht natürlich nicht für die Miete alleine in einer anderen Wohnung, aber da habe ich mich ja auch bewusst dagegen entschieden, denn die Wohnung, die die Schule mir gestellt hätte, wäre nur für eine Person, ein Zimmer, sehr klein gewesen. Das hätte mir nicht gereicht. Ich wollte damals mit meiner Frau zusammen dorthin ziehen und dann haben wir das selbst in die Hand genommen. Hat alles funktioniert. Wunderbar. In dem Sinne ja. Was das Visum angeht, auf jeden Fall würden sie helfen, aber auch hier sage ich nochmal, wenn man ein Visum bereits hat, ist man attraktiver als Lehrkraft. Das ist tatsächlich so.
Also ihr wart damals schon verheiratet und du hast trotzdem nicht das Ehevisum bekommen, sondern das Lehrervisum.
Ja, kann man so sagen. Hier in Korea gilt man als verheiratet, sobald man das Kyolunschik, also quasi das Hochzeitsfest, gefeiert hat. Ganz anders als in Deutschland, wo die standesamtliche Ehe eigentlich wichtiger ist für den bürokratischen Aspekt. In Korea gilt man als verheiratet, wenn man das Fest quasi über die Bühne gebracht hat. Das klingt jetzt ein bisschen negativ. Wir haben damals zuerst in dem Sinne geheiratet und waren aber zu meinem Zeitpunkt des Umzugs nach Korea standesamtlich noch nicht getraut. Und das haben wir dann während meines ersten Jahres nachgeholt, sodass ich vom E2-Visum auf das F6-Visum umspringen konnte. Und das hat mir den ganzen Prozess nach dem ersten Jahr gehörig erleichtert. Man braucht natürlich einmalig noch viel mehr Dokumente als für das E2-Visum, aber das hat in meinem Fall, war es das definitiv wert. Damit möchte ich auf keinen Fall sagen, dass jemand jetzt nach Korea kommen und dort händeringend nach einem Partner oder einer Partnerin suchen sollte. Denn ja, Liebe plant man eigentlich nicht. Aber das ist jetzt auch nur meine Meinung. Es vereinfacht sicherlich vieles.
Und seitdem du hergekommen bist, ist ja auch schon ein bisschen Zeit vergangen und es war Corona und so. Aber wie würdest du sagen, findest du dich jetzt allgemein in Korea zurecht? Also abgesehen von der Schule, man hat ja auch noch ein Leben außerhalb von der Schule. Wir haben jetzt schon gehört, dass du eine Frau hast, aber allgemein würdest du sagen, du findest dich hier gut zurecht und du hast ja auch ein gutes Leben? Oder denkst du schon auch, eigentlich wäre es besser, wieder zurück nach Deutschland zu gehen?
Ja, auch eine spannende Frage. In meinem Fall kam es mir sehr zugute, dass ich vorher schon öfter hier war. Ich wusste ungefähr, worauf ich mich einlasse, zumindest was die Kultur angeht und vieles, was ich hier vorfinde oder eben nicht. Wenn man jetzt ganz frisch hierher kommt und direkt arbeitet und zum ersten Mal in Korea ist, dann wird man hier und da Probleme vorfinden. Das ist völlig normal. Ich glaube aber, das ist an fast allen Orten auf der Welt so. Was wichtig ist, ist, dass man hier nicht mit einem verzerrten Weltbild hinkommt, dass man nicht denkt, oh, Korea ist das super Wonderland, alles ist top hier, Beauty, tralala. Ist es nicht. Es gibt überhaupt kein Utopia, sage ich immer gerne. Also es gibt überall Vor- und Nachteile. Man sollte versuchen, die Vorteile zu sehen, wahrzunehmen und auch aktiv zu nutzen, sich daran zu vergnügen so. Und gleichzeitig die Nachteile akzeptieren und damit umzugehen lernen. Wenn man das kann, also ich bin jemand, der reflektiert sehr viel. Ich reflektiere auch heute noch jede Woche. Geht es mir gut? Bin ich glücklich? Kann ich mir vorstellen, hier mittel- oder langfristig zu leben? Und wenn man das Gefühl hat, wirklich das ehrliche Gefühl, dass es gut funktioniert, dann kann man hier wahrscheinlich sehr, sehr glücklich werden, trotz einiger Nachteile. Und ich denke, viel Reflexion hilft. In meinem Fall hilft auch die Hilfe meiner Frau. Auf jeden Fall. Gerade weil in meiner ganz speziellen Situation, ich bin 2020 im Januar hergekommen. Das war der Beginn der Corona-Pandemie. Ich wurde quasi auch, was Online-Unterricht anging, sofort ins kalte Wasser geworfen. Die Strukturen hier waren überhaupt nicht darauf ausgelegt. Ich habe also eine ganz, ganz interessante Phase mitgemacht. Und ich glaube, ohne Frau wäre ich damals auch vereinsamt. Es war sehr, sehr schwierig, Leute kennenzulernen über 2 Jahre oder auch Kontakte, die man schon hatte, zu halten. Das hat mich teilweise schon so ein bisschen kirre gemacht, sage ich. Aber wenn man Hilfe hat, ist vieles einfacher. Also wenn man hier schon Freunde hat oder ein offener Mensch ist, der gerne Leute kennenlernt und der dann die richtigen Leute auch kennenlernt, dann ist vieles viel einfacher, als wenn man hier ganz alleine durch die Gegend tingelt und sich um alles selbst kümmern muss, vor allen Dingen die Bürokratie. Zum Beispiel das Steuersystem ist ja auch ganz anders. Die Schule hilft ein bisschen, aber es ist trotzdem immer besser, wenn man auch jemanden kennt, der sich da auch ein bisschen mit drum kümmern kann. Also es gibt sehr viel, was ich hier sagen kann, aber am Ende ist es ein Bauch- und ein Herzgefühl. Oder Herzgefühl, das Wort gibt es glaube ich nicht, aber man muss sich das Ganze erst gut überlegen, aber dann auch einfach ausprobieren. Also es ist gleichzeitig auch, probieren geht irgendwo wieder über Studieren.
Als abschließende Frage, weil wir haben jetzt schon ganz schön lange geredet, wäre dann, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, Deutschlehrer oder Lehrerin zu werden, wo gibt es denn Stellen, bei denen ich mich informieren kann oder was gibt es im Internet zu finden? Was kannst du empfehlen?
Da gibt es sehr, sehr wenig. Ich würde ganz klar sagen, die mit Abstand beste Variante ist, Kontakt zu Lehrern finden, die hier diesen Job gemacht haben. Die können aus erster Hand erzählen, wie es war, worauf man achten muss. Also Leute wie ich, ganz blöd gesagt. Die können deutlich mehr vermitteln, als jede Institution es bereit wäre. Das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich persönlich öfter mal geäußert habe, dass man auch als Lehrkraft viel zu wenig kritische Informationen bekommt. Man muss sich eigentlich alles immer holen, man muss immer nachfragen. Okay, nicht immer, aber oft genug. Und deshalb wird es auch schwierig, da ganz klare, vor allen Dingen universelle Informationen zu finden, die man auf alles anwenden kann. In dem Sinne würde ich definitiv versuchen, Kontakt zu Lehrkräften oder ehemaligen Lehrkräften zu finden. Ansonsten eventuell noch das Global Center. Es gibt hier mehrere Global Center in Seoul und Umgebung. Die sind meistens dann also regional auf einen bestimmten Bereich fokussiert, aber man kann theoretisch aus dem Ausland auch jedes Global Center anrufen. Die wissen generell sehr viel über den Arbeitsmarkt, auch über das Rechtssystem und die sind sehr aufgeschlossen. Die sind im Grunde dazu da, um auch Ausländern zu helfen. Die bieten sogar gratis Sprachkurse an, wenn man es zeitlich einrichten kann. Also das ist sicherlich ein Versuch wert, dort Kontakt aufzunehmen.
Und eine Sache, die wir jetzt auch noch anbieten, ist in Zusammenarbeit von dem Netzwerk und Jan, verfasst der Jan uns noch einen wunderschönen Bericht, wo er nochmal alle Fragen ein bisschen schriftlich beantwortet und auch nochmal ein paar Tipps reinschreibt. Da findet ihr auch die Links zu den Global Centern und ein Foto von Jan, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, sowie seine E-Mail-Adresse. Falls ihr nochmal konkrete Fragen habt, dann könnt ihr ihn auch gerne dort anschreiben. Jan, wir kommen langsam zum Ende. Gibt es noch etwas abschließende Worte, die du noch mitgeben möchtest?
Ja, immer positiv durchs Leben laufen. Und wenn es mal ein bisschen zu negativ wird, aktiv den Schalter im Kopf finden, um das Ganze wieder positiv zu gestalten. Die rosarote Brille vielleicht manchmal auch. Ich sage immer, die Wahrheit ist selten schwarz oder weiß. Manchmal scheint sie so, aber in Wahrheit ist sie violett.
Das sind sehr schöne Abschlussworte. Dann bedanke ich mich bei dir, Jan, dass du gekommen bist und so ausführlich über deine Erfahrungen gesprochen hast. Und dann gebe ich zurück zu Sabrina.
Jo, gerne. Tschüss.
Also erstmal möchte ich mich herzlich für dieses Interview bedanken, sowohl bei dir, Alisa, die da so eifrig vor Ort in Korea verschiedene Leute interviewt, als auch natürlich bei Jan, der uns so viele Eindrücke, Erfahrungen und auch Tipps mitgeben konnte. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und auch den Satz, dass die Wahrheit violett ist, werde ich mir irgendwo notieren. Fand ich sehr cool. Und was ich aber auch richtig cool finde, dass Jan uns noch seine Erfahrungen und Informationen zusammenstellt, die wir auf unsere Webseite stellen werden in einem Blogpost. Deshalb der Hinweis nochmal an alle, vergesst nicht, auf unsere Webseite vorbeizuschauen.
Danke dir, Sabrina. Damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Das ging heute so schnell vorbei. Irgendwie, wenn man sich gut unterhält, dann geht das einfach. Deswegen sage ich mal, falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann tut das doch gerne. Ihr findet uns auf den Streaming-Portalen Apple Podcast, Google Podcast und Spotify, aber auch noch auf ein paar anderen. Ansonsten folgt uns doch gerne auch auf YouTube. Da könnt ihr den Kanal abonnieren oder auch auf Instagram unter @dkjnetwork. Vielen Dank an Jan für dieses spannende Interview. Und das war's. Mein Name ist Alisa.
Ich bin Sabrina. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. 들어주셔서 늘 감사합니다.
Du hast Post. Post aus Korea.